der in seiner Größe nicht zu beschreiben ist. Da gibt es nichts, was man da irgendwie messen kann. Er hat sich klein gemacht, er ist als Mensch auf unsere Stufe runtergekommen, um uns zu erretten und zu befreien. Und das sprengt unseren Verstand. Und ich möchte heute predigen darüber, sein Plan ist größer als dein Leben. Aber sein Plan ist größer als dein Leben. Wir wissen, wir kennen den Vers, Gottes Wege und Gottes Gedanken sind größer als unsere Wege und unsere Gedanken. Und jeder würde das unterschreiben und das ist vollkommen klar. Nur ich glaube, das, was ich gefunden habe im Lukas-Evangelium, da gab es echt ein paar Fragezeichen auf meiner Stirn, die Stirn hatten, sich auf dieser zu zeigen. Und so ist die Botschaft entstanden, dass wir uns das vergewissern, dass sein Plan größer ist als dein und als mein Leben. Wir gehen zurück, ihr müsst euch vorstellen, wir gehen zurück in die Zeit vor Jesus. Wann ist Jesus geboren? In welchem Jahr? Man könnte meinen im Jahr 0, weil die Zeitrechnung geht ja nach Jesus, aber er ist tatsächlich 4 vor Christus gestorben. Das ist finde ich sehr witzig. Und wir gehen noch ein Jahr davor, wir gehen in Lukas 1 und da finden wir Folgendes. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester aus der Abteilung Abias mit Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Also der eine Vers sagt einfach, richtig gute Abstammung hatten die beiden, also richtig in der Geschichte vom Volk Israels und noch von so wie Gott, also praktisch in der Geschichte mit Gott drin, durch die Familie, in der sie auch drin geboren sind und noch praktisch, wo auch ihr Dienst hervorkam. Nämlich Zacharias war zu der Zeit hoher Priester. Und der hohe Priester ging einmal in den Tempel, einmal im Jahr im Tempel, ins Allerheiligste und hat dann ein Opfer gebracht für die Sünden der Menschen. Also einmal im Jahr. Und dann heißt es weiter, sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Das ist ein toller Satz, ne? Das ist eine tolle Bestätigung. Sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Zacharias kannte die Satzungen des Herrn. Er musste ja auch darin leben, er musste auch seinen Dienst darin verrichten. Und hier heißt es noch, sie lebten in den Satzungen des Herrn, beide gerecht vor Gott. Also richtig gutes Zeugnis. Und dann kommt ein Aber, man erwacht es, das schon fast, wenn auch wir in unserem Leben, wenn wir was Gutes hören, dann erwachten wir schon fast ein Aber. Dann kommt ein Aber sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Zacharias und Elisabeth, die gerecht vor Gott sind, die in den Satzungen und Geboten vor Gott leben, die, wo man dann noch denken kann, dass sie ihren Gott kennen, hatten ein Problem. Elisabeth war unfruchtbar und sie konnte kein Kind bekommen. Und dann gehen die beiden hin und beten. Das heißt noch, sie waren hochbetagt, also das, was für Menschen unmöglich war, aber sie haben trotzdem gebetet, Herr, schenke uns ein Kind. Das kann man daraus lesen, wenn man da weiterliest, ist es klar. Herr, schenke uns ein Kind. Das heißt, sie kennen ihren Gott, sie wissen, dass für Gott nichts unmöglich ist und es gibt ja auch eine Geschichte im Alten Testament von einer Frau, die heißt Hannah, die in den Tempel gegangen ist, wo der hohe Priester Eli zu der Zeit war, und da gebetet hat für ein Kind, und sie war auch unfruchtbar. Und sie hat vor Gott gelegen, sie hat so gekämpft und so gebetet, dass Eli gemeint hat, sie wäre besoffen. Also man muss sich das, wenn ihr euch das bildlich vorstellt, dieses Gebet, wo sie mit voller Inbrunst gebetet hat, und der hohe Priester meinte, sie wäre besoffen. Aber sie hat mir gesagt, ich bete für ein Kind. Und sie hatte das Kind Gott geweiht. Und hier sehen wir, Zacharias und Elisabeth beten für ein Kind. Und das ist der Glaube. Der Glaube ruft Unmögliches hervor. Der Glaube ruft das hervor, was für Menschen nicht möglich ist, geht praktisch aus der menschlichen Box heraus und bittet Gott, das zu tun, was nur er tun kann. Und dann kommt es sogar, dass Zacharias seinen Dienst macht im Tempel und auf einmal steht ein Engel vor ihm, der Engel Gabriel. Der hatte zu der Zeit sehr viel zu tun. Der war, kurze Zeit später war er bei Maria in Nazareth und hier war er im Tempel. Und da erschien ihm ein Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, schrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Wow. Wer hat schon mal für Unmögliches gebetet? Jedes Mal, wenn wir für Heilung beten, also wenn wir Hände auflegen oder für dass Krankheit gehen kann, dann beten wir was für was Unmögliches, was für uns nicht möglich ist. Und hier kommt, aber wer hat dann schon mal einen Engel dann erlebt? Also, dass ein Engel danach gekommen ist, nach dem Gebet. Und hier kommt ein Engel. Hier kommt ein Engel und sagt noch, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Jetzt überlegt mal, sie lebten in den Satzungen, sie zeigten ihren Glauben, also sie waren gerecht vor Gott, sie beteten das, was unmöglich ist. Und dann kommt noch ein Engel und sagt, Gott hat dein Gebet erhört. Was würden wir jetzt denken? Da würde ich doch denken, boah, das erhebt meinen Glauben, das stärkt meinen Glauben. Ich bete für Unmögliches. Es kommt ein Engel und sagt noch, dein Gebet ist erhört. Und dann sagt der Engel, sagt aber noch weiteres. Du sollst seinen Namen Johannes nennen. Er wird für dich Freude und Wonne sein und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein von dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und viele der Kinder Israel wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und ungehorsam zur Weisheit der Gerechten und dem Herrn ein gut vorbereitetes Volk zuzurichten. Wow! Das ist Johannes der Täufer. Wow, was der Engel da noch sagt. Also wenn ich das jetzt wäre und da kommt ein Engel und sagt noch, was mein Sohn alles machen würde, ja mein lieber Mann, also da wird man doch platzen, oder? Also ich habe mir dann vorgestellt, da würde ich platzen. Was macht Zacharias? Das hat mich total, habe ich gedacht, wie kann das sein? Also nachdem der Engel gesagt hat, Gott hat dein Gebet erhört, du wirst an Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Und nachdem er gesagt, alles möglich gesagt hat, was dieser Sohn alles machen wird, er wird das Volk zu ihrem Herrn bekehren, er wird den Weg vorbereiten, was er auch getan hat. Für Jesus, ne? Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht die Pfade des Herrn gerade, all das, ne? All dieses Große. Und Zacharias sagt, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Bitte? Habe ich was falsch gelesen? Ist da was falsch übersetzt? Zacharias sagt zum Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Haben die nicht gebetet? Haben die nicht das Unmögliche hervorgerufen? Wussten sie nicht, dass sie alt sind? Die wussten doch, dass das gar nicht mehr geht. Dann haben sie doch gebetet. Die haben doch für den Sohn gebetet. Und dann kommt noch ein Engel und sagt, boah, Gott hat dein Gebet erhört. Freu dich, Zacharias, freu dich, Elisabeth. Freut euch. Und ich sage euch, ich gebe auch noch einen drauf. Was wird er nicht alles machen? Er wird für den Herrn ausgesondert sein. Er wird das Volk bekehren zu ihrem Gott. Er wird die Stimme eines Rufenden sein und so weiter. Und was macht Zacharias? Woran soll ich das erkennen? Wir sind doch schon alt. Das ist voll der Hammer. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es sein? Also es hat ja überhaupt nichts danach gesprochen. Wie kann das sein? Eigentlich müsste der Glaube doch gestärkt sein und größer sein bei einer Gebetserhörung. Aber es geschieht hier das Gegenteil. Da kommt noch ein Engel, aber es geschieht das Gegenteil. Und der Engel sagt doch zu ihm, ich bin Gabriel, der von Gott steht und bin gesandt, um mit dir zu reden und diese gute Botschaft zu verkünden. Das sind Engel. Die werden von Gott gesandt, um die gute Botschaft zu verkünden. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem das geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit erfüllt werden sollen. Zacharias war ja sicherlich sehr kundig in den Schriften, also im Alten Testament. Und es hätte bei ihm klingeln können, dass das die Stimme des Rufenden aus Jesaja ist. Und auch das hätte natürlich alle Grenzen bei ihm sprengen können. Aber ich habe mich dann gefragt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann so eine Reaktion kommen? Und dann habe ich weitergelesen und es ist ja tatsächlich so geschehen, Zacharias war stumm, das Volk hat sich gewundert, als er aus dem Tempel kam, und Zacharias hat auf seinen Mund gezeigt und dann haben sie gespürt, er hat irgendwas erlebt, aber er konnte es nicht sagen. Und dann kommt in Lukas 1, Vers 25, was so ein erster Augenöffner war. Vorher wurde Vers 24, und an diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und verbarg sich 5 Monate und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Das war die Reaktion von Elisabeth. So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen vor mir zu nehmen. Zacharias und Elisabeth haben für einen Sohn gebetet. Und dieser Vers, den ich gerade vorgelesen habe, gibt uns eine Richtung, für was sie gebetet haben. Also in welcher Haltung sie gebetet haben. Sie haben gebetet, dass Gott ihnen einen Sohn schenkt, weil damit diese Schmach von ihrem Leben wegkommt. Es ist eine Schmach für damals, und ich glaube, das ist auch heute, wenn Frauen Kinder bekommen wollen und sie können keine Kinder kriegen, ist es auch heute noch, kann es auch heute noch eine Schmach sein. Aber früher war es auf jeden Fall eine Schmach, wenn eine Frau keine Kinder kriegt, und für den hohen Priester war es noch mehr eine Schmach, wenn er keinen Nachfolger hat, der praktisch auch in den Dienst hineinkommen kann. Also dass die Generation, dass es nicht weitergehen kann an die nächste Generation. Weil das lesen wir ja sehr oft im, im, im Alten Testament, dass Gott sagt, gib das weiter an die nächste Generation. Und das ist ja auch ein Grund und eine schöne Sache, dass wir hier leben und das, was wir haben, dass wir auch für die leben, sag ich mal, die nach uns noch weiterleben. Ist ja auch ganz normal, dass wir den Kindern auch was hinterlassen will. Ob es jetzt Besitz ist, ob es Dinge sind, die mir wichtig sind als Vater oder als Mutter, oder auch praktisch in die Richtung hineingehen, dass, wenn wir das hier bei Zacharias sehen, dass auch er, weil sie aus der entsprechenden Familie kommen, einen Nachfolger hat, der in den Dienst geht. Und das war eine Schmach. Und das ist der erste Punkt, wo ich gesehen habe, irgendwas war an diesem Gebet auf jeden Fall nicht so wie bei Hannah aus dem Alten Testament, also aus dem Alten Testament. Sie hatte bei Gott gebetet um einen Sohn und hat gesagt, den weihe ich dir. Und dann heißt es so schön, als Samuel entwöhnt war, gab sie ihm praktisch zum Dienst beim Hohenpriester. Und dann können wir auch lesen, dass Hannah noch mehr, ich weiß nicht genau, wie viele Kinder sie bekommen hat, aber sie hat noch mehr Kinder bekommen. Aber hier sehen wir, hier ist ein Gebet für einen Sohn, war ein Gebet, für das Gott die Schmach wegnimmt. Es war ein Gebet für das Ansehen und den Ruf von Zacharias. Nimm mir diese Schmach weg. Und als der Engel gekommen ist und hat ja Großes verkündigt, was mit diesem Sohn sein wird, dann hat Zacharias gespürt, dieser Sohn ist gar nicht für mich. Der ist gar nicht für mich und für Elisabeth. Und weil das nicht in seinem Herzen war, kam diese komische Sache, diese Rückwärtswende, wir sind alt, wie kann denn das geschehen? Weil es nicht in seinem Herzen gewesen ist. Weil, ganz klar, ich habe es ja schon gesagt, sie haben ja gebetet für einen Sohn, sie haben für Unmögliches gebetet. Und als der Engel kommt und sagt, das wird geschehen, dass er dann wieder sagt, ja, aber wie soll es geschehen? Sie haben es doch gebetet. Aber er hat es nicht so gebetet, wie es tatsächlich, wie der Engel es voraussagt. Und deswegen diese Reaktion. Und dann habe ich mich gefragt, warum muss er jetzt stumm sein? Meine Güte, also, wenn jeder von uns stumm würde, wenn wir irgendwas, nicht im Glauben tun, wenn wir dann direkt stumm werden würden, also dann hätten wir auch keinen, der sonntags predigen können. Dann müssten wir vielleicht wirklich die Zeichensprache, lernen für Leute, die stumm sind. Ne? Warum wurde er stumm? Das heißt ja, weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein bis zu dem Tag, an dem dies alles geschehen wird. Warum wurde Zacharias stumm? Mir ist es dann so gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, damit er nicht die Botschaft aus seinem Herzen weitergibt. Zacharias wurde stumm, damit er nicht die Botschaft aus seinem Herzen weitergibt. Und diese Botschaft war nur, Gott hat mir die Schmach genommen. Das war seine Botschaft. Das war die Botschaft von Elisabeth. Gott hat mir die Schmach genommen. Und wenn man sich das mal dann vorstellt, sie hätten bis zur Geburt von Johannes mit den Menschen Gottes Güte gefeiert. Hört sich eigentlich gut an, ne? Ist auch gut. Ne? dass er die Schmach von ihrem Leben genommen hat. Sie hätten Gott gepriesen dafür, dass er in ihrem Leben eingegriffen hat. Und dann hätten sie vielleicht noch gesagt, wenn er das mit mir gemacht hat, dann kann er das auch mit dir tun. Wir haben einen guten und wunderbaren Gott. Und das können wir alles direkt unterschreiben und das ist überhaupt kein Thema. Das ist auch so. Aber es bringt eine Zentrierung, also es bringt einen Mittelpunkt in die Botschaft rein, dass Gott mir Gutes tut, er hilft mir in der Not, er ist für mich da, er begegnet meinem Mangel. Das heißt, es zentriert die Botschaft auf das, was er mir tut, was er macht. Und nochmal gesagt, das macht Gott alles, aber das ist doch viel zu so eng, so klein kann ich mir die Box gar nicht vorstellen, was das ist. Ne? Das ist eine verengte Schublade, eine verengte Box unseres Lebens. Als wenn Gott nur dafür da wäre, unser Leben zu segnen. Als wenn er nur dafür da wäre, die Schmach von uns zu nehmen. Als wenn er nur dafür da wäre, die Not zu leiden. Als wenn er nur dafür da wäre, uns zu versorgen. Er macht das alles. Aber wenn das bei uns, wenn wir da stecken bleiben, dann bleiben wir in unseren Möglichkeiten und in unseren Sachen stecken. Und bei Zacharias kann man sehen, wir fallen in den Unglauben. Weil Gott, wenn Gott anders handelt, als wir es denken, so wie der Engel verkündet hat, kam der Unglaube über Zacharias. Vorher war alles wunderbar. Sie lebten gerecht vor Gott, sie lebten in Ordnungen und Satzungen. Sie beteten ein unmögliches Gebet, was nur Gott erfüllen kann. Und dann macht Gott was anders, als ich es vorstelle oder als es in meinem Herzen ist. Und dann kam der Unglaube. Wie soll das geschehen? Es ist doch unmöglich. Und nochmal gesagt, der Plan Gottes mit Johannes, dem Sohn, ging weit über das hinaus, als nur den Mangel von Zacharias und Elisabeth zu beheben. Das ist eine viel größere Geschichte, ein viel größerer Bogen, ein viel größerer Horizont. Da eröffnet sich, wenn ich daran denke, da eröffnet sich richtig der Horizont. Andersrum, entweder wir bleiben hier auf der Erde bei unserem eigenen Leben oder wir tauchen ein in diesen Horizont, den Gott, der viel, viel, viel größer ist, den wir nicht messen können. Wenn man einfach nur gegenüberstellt das Gebet von Zacharias und das, was der Engel sagt, dann haben wir tatsächlich bei Zacharias und Elisabeth nur einen Punkt: Geburt eines Sohnes, um die Schmach wegzunehmen vom eigenen Leben. Das ist praktisch der Punkt, Sohn für mein Leben, Sohn für ihr Leben. Wenn man auf die andere Seite gucken würde, was ist Gottes Plan, da heißt es nicht nur du, viele werden sich über seine Geburt freuen, er wird groß sein vor dem Herrn, er wird Gott geweiht sein, der Sohn ist nicht wie Zacharias, vom Mutterleib an ist er mit dem Heiligen Geist erfüllt, viele der Kinder Israel wird er zum Herrn, ihren Gott bekehren, er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Weisheit der Gerechten und dem Herrn ein gut vorbereitetes Volk auszurichten. Das ist nicht nur in den Aussagen eine Wucht, sondern auch wie viel mehr als nur der eine Punkt, Herr, begegne meiner Not. Und wenn ihr das hier seht, also die von den verschiedenen Ländern, Vision School, daran seht ihr den Horizont, den Gott auch über unser Leben erweitern will. Nicht nur unser eigenes Leben, sondern Menschen in all den Ländern, die Jesus nicht kennen, dass sie die Botschaft hören. Das ist eine ganz einfache Botschaft. Ne? Nicht ich soll gesegnet werden, wie Maria Prea hat mal gesagt, wer sie kennt. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne alle vier. Ne? Und Gottes Plan ist viel größer als dein Leben. Und die Frage ist, wie weit können wir uns da wiederfinden bei dem Gebet von Zacharias und Elisabeth? Zacharias. Der Plan Gottes mit Johannes ging weit über das hinaus, als nur den Mangel von Zacharias und Elisabeth zu beheben, sondern die Menschen aufzurufen, zu ihrem Gott zu bekehren. Der größte Mangel der Menschen ist es, keine Beziehung mit Gott zu haben. Und wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dann ist es das größte Vorrecht, dass es nicht nur für dein eigenes Leben gilt. Da kannst du dich drüber freuen und da freuen wir uns auch drüber. Aber aus dieser Freude heraus den Menschen weiterzugeben, sag ich mal, das ist der Plan Gottes, dass wir Menschen, die wir von Gott getrennt sind, wenn wir geboren werden, dass wir zurückkommen zu ihm. Deswegen ist Jesus gekommen. Das ist ein viel größerer Horizont als mein Leben, was ich hier auf der Erde führe und vielleicht 70, vielleicht 80 Jahre bin. Und der größte Mangel der Menschen ist es, keine Beziehung zu Gott zu haben. Und Johannes, der Täufer, war die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Wie sieht es bei dir aus? Was ist Gott für dich? Ist er dein Mangelbeseitiger? Oder nur dein Mangelbeseitiger? Ist er deine Hilfe in der Not? Ist er, dass du immer sicher sein kannst, dass er da ist? Dass er für dich da ist? Lebst du in deinem Kokon, ne? Also in deinem eigenen Kokon und dass Gott praktisch für dich da ist. Oder soll sich seine Bestimmung, die Gott für dein Leben hat, erfüllen? Soll sich seine Bestimmung, die Gott über dein Leben hat, erfüllen? Nicht deine eigenen Wünsche, die du hast für dein Leben, sondern seine Bestimmung, sein Plan für dein Leben, weil es ist egal, wie alt du bist. Du kannst jetzt noch Kehrt machen, egal wie alt du bist, und kannst sagen, Herr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Nimm mein Leben und schüttle es aus über die Menschen. Und wir wissen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und in seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch zufallen. Das hat Jesus im Zusammenhang mit Sorgen um Essen und Kleidung und was will ich alles für Sorgen haben und noch beten zu Gott. Und Gott sagt, das bekommt ihr, das macht Gott in einem Rutsch mit. Es muss nur die Richtung stimmen. Es ist zu schade, wenn es nur dabei bei uns hängen bleibt. Das ist, wie gesagt, das ist die kleine Box und das andere ist der große Horizont von Gott. So möchte ich dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Was willst du? Was ist wirklich dein Gebet im Herzen? Was ist wirklich die Häufigkeit deiner Gebete? Und da mal drüber nachdenkst, was ist so der Schwerpunkt deiner Gebete, was ist die Häufigkeit, geht es da um dich oder geht es um Gottes Plan für dein Leben? Bei Gottes Plan für dein Leben geht es immer, dich auszurüsten, damit du anderen dienen kannst und damit du andere zu Jesus Schluss. Und da gibt er, wir sind alle unterschiedlich, da gibt er uns alle Möglichkeiten, unser Gott ist sehr kreativ, also das ist nicht einfach nur rausgehen und von Jesus erzählen und wir könnten mal sagen, das kann ich aber nicht, sondern Gott gibt dir Menschen im Alltag, die dir begegnen, die von anderen Geschwistern nicht begegnet werden. Also du kennst Menschen, die andere nicht kennen. Und das sind Begegnungen, die du mit seiner Hilfe führen kannst, damit sie Jesus kennenlernen. Das ist das absolute A und O, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Alles andere ist, Paulus hat es im anderen Zusammenhang mal gesagt, alles andere ist jede Erkenntnis, die er vorher hatte, und er hatte sehr viel Erkenntnis, das ist Dreck, das ist Kot, ich will das andere Wort nicht sagen, das ist nichts, das ist Müll. Jede Erkenntnis, die wir haben, das ist Müll, außer der Erkenntnis oder dem Punkt, Jesus Christus zu erkennen in unserem Leben. Und wenn es heißt, Jesus Christus zu erkennen in unserem Leben, dann geht das in die Tiefe. Das ist ein Erkennen. Wenn es heißt, der Mann erkannte seine Frau, dann heißt es, sie haben miteinander geschlafen. Das ist eine innige, eine tiefe Beziehung, die dieses Erkennen ausdrückt. Und aus diesem Erkennen, aus diesem Erleben, wenn Gott dich beschenkt, wenn Gott dich erfüllt, wenn der Heilige Geist dich füllt, boah, da kannst du das Leben rausgehen. Das sprudelt nur so aus dir heraus. Und das glaube ich. Ich glaube, dass Gott uns füllen will. Der eine Punkt ist nur, sind wir bereit dazu? Sind wir bereit, wirklich unser Leben hinzulegen? Und ich sage, echt, egal wie du bis jetzt gelebt hast und egal wie alt du bist, du kannst jederzeit, kannst du zu deinem Gott wirklich umkehren, zu deinem Gott vor die Knie gehen und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Hier bin ich. Ich weiß, dass du mich versorgst. Ich weiß, dass nur Gutes von dir kommt. Ich weiß das. Ich muss das nicht mehr in den Vordergrund meiner Gebete nehmen. Es geht nicht um mein Leben. Es geht darum, dass dein Plan erfüllt wird. So frage ich dich, wie sieht es bei dir aus? Ich möchte Gelegenheit geben, dass wir zusammen beten. Das ist einfach die Frage, die ist eigentlich eine rhetorische Frage, wenn es heißt, mein Wille oder sein Wille geschehe, würde jeder von uns wahrscheinlich sagen, ja, natürlich, Gott ist dein Wille, aber es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die wir festmachen können. Und ich möchte einen Aufruf machen, wer sich angesprochen fühlt, wer sein Leben, sein ganzes Leben unter der Führung von Jesus legen möchte, dass so das sein Wille geschieht, dass Gott seinen Willen für dein Leben offenbart, dann komm nach vorne und wir beten.